Hier ist das Erste Deutsche Fernsehen mit den Tagesthemen.
Guten Abend, meine Damen und Herren. Ich begrüße Sie zu einer Sendung voller Herausforderungen. Juristischer, finanzieller und gesundheitlicher Art. Unsere Tagesthemen. Anklageverlesung. Der zweite Tag im NSU-Prozess. Aufklärungsdrohne. Bundeswehr stoppt Millionenprojekt. Und Brustamputation. Die Diskussion um den Fall Angelina Jolie. Es sah lange so aus, als würde auch der zweite Verhandlungstag im Prozess um die NSU-Mordserie sich in juristischen Scharmützeln verheddern. Die Verteidiger der Hauptangeklagten, Beate Zschäpe, beantragten erneut eine Aussetzung des Verfahrens. Doch nach einigen hitzigen Wortgefechten kam es dann doch noch zu dem, worauf vor allem die Angehörigen der Opfer so lange gewartet haben, berichtet Eckhard Querner.
Anträge, stundenlang nur Anträge bei Gericht. Dann am Nachmittag geht es plötzlich um die Sache. Denn Bundesanwalt Diemer verliest den Anklagesatz. Mehr als eine Stunde dauert das. Diemer zählt auch die Straftaten auf, die Zschäpe zur Last gelegt werden. Darunter die Mitverantwortung an 10 Morden, 2 Sprengstoffanschlägen und 15 Raubüberfällen. Die Bundesanwaltschaft spricht von hinrichtungsgleichen Erschießungen. Sie hält Zschäpe nicht für eine Helferin, sondern für eine Mittäterin des NSU, einer terroristischen Vereinigung, wie die Anklage zu belegen versucht.
Die konkreten Tatbeiträge liegen insbesondere darin, dass sie den logistischen Hintergrund geschaffen hat, ohne den weder der Fortbestand der Vereinigung noch diese Morde in dieser Häufigkeit auch möglich gewesen wären. Sie hat die Wohnung praktisch als legalen Rückzugsraum geschaffen. Sie hat also beispielsweise die Abwesenheit der Männer legendiert, wenn diese auf ihren Touren unterwegs war.
Viele Angehörige der Opfer sind erleichtert, dass das Verfahren nun in Gang zu kommen scheint.
Ich hoffe es, dass wir jetzt in die Sache einsteigen können, dass wir jetzt Sachverständige hören können, Zeugen laden können und dass wir einfach einen Schritt hin zur Wahrheitsfindung machen.
Der Angeklagte André E. gibt sich unbeeindruckt in der Verhandlung. Sein Bruder oben auf der Zuschauertribüne trägt das gleiche T-Shirt wie er. Wie reagieren die anderen Angeklagten? Wie reagiert die mutmaßliche Rechtsterroristin Zschäpe auf die Mordvorwürfe?
Es ist so, wir konnten am ersten Verhandlungstag ja beobachten, dass Beate Zschäpe wenig berührt war von den Vorgängen um sie herum. Sie war sehr selbstbewusst. Heute war unserer Auffassung nach deutlich erkennbar, dass Beate Zschäpe etwas verunsicherter war.
Zu Beginn dieses zweiten Verhandlungstages, als die Angeklagten unter strengen Sicherheitsvorkehrungen ins Gericht gebracht worden sind, da sieht es noch so aus, als ginge das juristische Kräftemessen der vergangenen Woche zwischen den Zschäpe-Verteidigern und dem Gericht weiter. So fordert Anwalt Wolfgang Heer unter anderem, die Verhandlung auszusetzen, in einem neuen Saal von vorne zu beginnen. Nach längeren Wortwechseln mit dem Vorsitzenden Richter lehnt das Gericht diesen Antrag des Verteidigers ab. Weitere Anträge werden zurückgestellt.
Keine Erklärung.
Am Abend verlassen die Verteidiger wortlos das Gericht. Das sieht ein bisschen aus wie eine erste Schlappe. Aber tatsächlich haben die Anwälte weitere Anträge in der Tasche. Morgen geht es weiter in der Sache, aber eben auch mit allen prozessualen Mitteln, die die Verteidigung nutzen kann.
Also, die Anklage ist nun verlesen. Damit beginnt im Prinzip jetzt erst der eigentliche Prozess, die juristische Aufarbeitung der NSU-Morde. Ein Prozess, der im Vorfeld ja nicht nur wegen der unfassbaren Taten Aufmerksamkeit erregt hatte, sondern zuletzt auch wegen des unrühmlichen Hickhacks bei der Platzvergabe für Zuschauer und Journalisten. Wobei der Fall auch dadurch erst das große, breite internationale Interesse gewann, vor allem in der Türkei. Nun können auch türkische Journalisten aus dem Gerichtssaal berichten. Welchen Blick Sie auf diesen Prozess haben, schildert Melanie Roth.
9 Uhr morgens vor dem Oberlandesgericht. Ali Mercimek wird heute den Prozess für die türkische Zeitung Hürriyet verfolgen.
Also meine Erwartung ist, dass diese Verhandlung endlich beginnt und mit der Sache vollständig durchgeführt wird, wie im Normalfall ist. Also keine Unterbrechung und keine Verschiebung der Hauptverhandlung.
Im Vergleich zum Auftakt vor einer Woche kamen heute weit weniger Medienvertreter zum zweiten Prozesstag. Einer von 7 türkischen Journalisten ist Miktat Karayolu. Immerhin hatte seine Zeitung Sabah für einen Platz im Saal vor dem Bundesverfassungsgericht geklagt und gewonnen. Er wird 9 Stunden im Gerichtssaal verbringen. Doch auch ohne Akkreditierung kann man berichten, vor der Türe steht Hasan Basri Erden vom türkischen Staatssender TRT. Er verlässt sich ganz auf die Informationen seines Kollegen im Saal. In der Mittagspause wagt sich Ali Mercimek nach draußen, um zu recherchieren, warum heute nur 7 Nebenkläger anwesend waren.
Letztes Mal waren es über 20. Jetzt muss man recherchieren, warum die ferngeblieben sind. Und das ist jetzt meine letzte Aufgabe.
Antworten findet er beim Anwalt einer Nebenklägerin.
Es ist natürlich so, gerade auch unsere Mandanten konnten jetzt das erste Mal schon schwer kommen, das zweite Mal noch schwerer und das dritte Mal ist es halt organisatorisch schon schwer hinzukriegen.
Migdat Karalioglu sehen wir erst am Abend wieder. Für ihn interessant die Verhinderungsstrategie der Verteidigung.
Der Richter war darauf vorbereitet, der hat das nicht zugelassen. Natürlich hat er sich alles angehört, alle Anklagen hat er sich angehört. Aber er hat nicht zugelassen und mit Anklageschrift angefangen. Also der hat das Staatsanwaltschaft damit beauftragt, dass er die Anklageschrift liest. Und das war sehr wichtig, denke ich mir.
Seinen Artikel für die morgige Ausgabe hat Ali Mercimek bereits abgesetzt.
Man kann also von den türkischen Kollegen in der Türkei nicht erwarten, dass der NSU-Prozess in oberen Schlagzeilen bringen werden.
In der Nähe von Frankfurt läuft am Abend die deutsche Ausgabe der Hürriyet vom Band. Der NSU-Prozess ist zwar nicht der Aufmacher, aber immerhin auf Seite 1.
Leuchtende Augen hatte so mancher Luftwaffenoffizier bekommen beim Gedanken an die Dimensionen und Möglichkeiten dieses großartigen Flugobjekts. Ein Testmodell, das hat die Bundeswehr schon, eine ganze Flotte der Superdrohne Eurohawk wollte sie sich leisten. Jenes unbemannten Riesenfliegers der ungeahnten Aufklärungsmöglichkeiten. Heute gab es für das Projekt eine Bruchlandung, denn die Bundeswehr hat es komplett gestoppt. Die Zulassung unbemannter Flugzeuge für den europäischen Luftraum wäre zu teuer geworden. Dabei waren die drohenden Probleme der Drohne schon länger bekannt. Doch so wurden bis zum heutigen Ziehen der Reißleine schon mal insgesamt fast 600 Millionen Euro zum Cockpit hinausgeworfen. Über den wohl teuersten Prototypen im Fuhrpark der Bundeswehr, Christian Thiels.
Es ist eines der Prestigeprojekte der Bundeswehr, der Eurohawk, ein unbemanntes Aufklärungsflugzeug von gewaltiger Größe. Es sollte in 20 Kilometern Höhe bis zu 40 Stunden kreisen und mit modernster Sensortechnik etwa Funkverkehr oder Handygespräche abhören können. Doch nun muss der Eurohawk am Boden bleiben, endgültig. Das Hightech-Projekt, eine Bruchlandung, zu teuer und technisch kaum beherrschbar. Fast 600 Millionen Euro hat der Eurohawk den Steuerzahler bislang gekostet.
Zum einen drohten, nachdem wir 2003 diese Beschaffung beschlossen haben, die Kosten aus dem Ruder zu laufen. Und zum zweiten hatten wir sehr große Sorge, dass wir, was die luftverkehrliche Zulassung angeht, eine Lösung so schnell nicht werden finden können. Es sei denn, wir hätten noch mal zusätzlich Geld in die Hand genommen.
Der Eurohawk hat kein zuverlässiges Antikollisionssystem, soll heißen, er wäre womöglich eine Gefahr für den zivilen Luftverkehr. Davon war 2006 nicht die Rede. Der damalige Verteidigungsminister Jung posierte stolz neben einem Modell der Superdrohne. Deren Kauf hatten noch SPD und Grüne beschlossen. Jung unterzeichnete dann die Verträge und die Parlamentarier stimmten zu.
Nicht nur, dass wir im guten Glauben, dass wir hier einen Fähigkeitssprung bekommen, diesen Vorlagen zugestimmt haben, sondern mich ärgert ganz besonders, dass wir jetzt eben gar keine Fähigkeit haben.
Dabei hatten Fachleute schon vor 2 Jahren vor technischen Problemen mit dem Eurohawk gewarnt und von einer Fortführung des Programms abgeraten.
Mich wundert, dass sozusagen erstmal alles Geld ausgegeben worden ist für dieses erste Muster, mit dem getestet werden soll, ob es funktioniert, bevor man feststellt, es funktioniert wirklich nicht.
Eurofighter, Airbus A400M, Korvette mit überteuerten Rüstungsprojekten hat die Bundeswehr Erfahrung. Doch dass eines komplett in den Sand gesetzt wird, ist neu und ärgert die Soldaten.
An anderer Stelle wird geknausert und hier ist ein solcher Schaden entstanden. Das wird viele Fragen aufwerfen und die wird der Minister beantworten müssen.
Doch der Minister heute Abend beim Reservistenverband schweigt lieber. Aus seinem Haus hieß es derweil, man habe doch immerhin noch die hochmoderne Sensortechnik des Eurohawks, nur eben kein Flugzeug, in das man die einbauen könnte.
Was ruft der Begriff demografischer Wandel doch für Schreckensszenarien hervor? Von überalterter Gesellschaft ist dann oft die Rede, von einem kinderarmen Land und vor allem von fehlenden Arbeitskräften, von einer niedergehenden Wirtschaft, weil dann keiner mehr da ist, um sie am Laufen zu halten oder in die Rentenkasse einzuzahlen. Ja, es gibt eben Leute, die sehen immer nur Probleme. Es gibt aber auch welche, die sehen Lösungen oder zumindest Wege, die Herausforderungen anzugehen. Diese Optimisten hat Kanzlerin Merkel heute zum bereits zweiten Demografiegipfel in 7 Monaten geladen. Die Botschaft im Wahljahr: Ich kümmere mich um das Problem. Und was haben die Experten ihr auf den Weg in unser aller Zukunft mitgegeben? Markus Spieker war dabei.
In dieser Berliner Klinik hat sich die Demografie gerade ein bisschen entwickelt. Für Neuzugang Luca ist eins wahrscheinlich, dass er ziemlich alt wird, und eins sicher, dass ihn viele alte Menschen umgeben werden. Was das für die Politik heißt, wird hier diskutiert mit dem halben Bundeskabinett und der Kanzlerin, deren nicht ganz neue Erkenntnis: Deutschland braucht mehr Zuwanderung.
Das muss unser Ziel sein, wirklich auch offen zu sein für junge Leute, die zu uns kommen, wenn wir heute schon wissen, dass 2025 6 Millionen Arbeitskräfte in Deutschland weniger sein werden.
Und dann setzt es Kritik am eigenen Land.
Wir gelten als abgeschlossen, wir gelten als ein Land, bei dem es sehr kompliziert ist, zu uns zu kommen.
Nix mehr Kinder statt Inder, wie es vor ein paar Jahren bei einem CDU-Wahlkampf geheißen hatte, eher umgekehrt. Denn die Fakten sind klar. Der Altersdurchschnitt der Deutschen steigt von etwa 44 auf fast 50 im Jahr 2040. Damit erhöht sich auch der Anteil der Altersgruppe 60 plus von rund einem Viertel auf beinahe 40% im selben Zeitraum. Die Konsequenz aus Expertensicht: mehr Zuwanderung, mehr vollberufstätige Frauen und längere Lebensarbeitszeiten.
Die Rente mit 67 wird nicht reichen. Das, was jetzt bis 2029 läuft, ist gut und richtig. Aber man muss frühzeitig klar machen, das wird weitergehen. Wir werden über die Rente mit 69, die Rente mit 70 nicht nur reden, wir werden sie auch bekommen.
Schwieriger die Suche nach einem Rezept gegen die Geburtenflaute.
Fakt ist, dass Deutschland seit 40 Jahren eine der niedrigsten Geburtenraten weltweit aufweist. Wenn wir uns vergleichen mit anderen Ländern mit höheren Geburtenraten, können wir feststellen, dass es hier vor allem um die Beeinflussung und Gestaltung der gesellschaftlichen Rahmenbedingungen geht.
Das heißt vor allem Ausbau des Betreuungsangebots. Hier wünschen sich Fachleute mehr Konsequenz.
Die meisten Wissenschaftler sind eigentlich der Meinung, dass dieser Schlingerkurs, der momentan geführt wird, nämlich auf der einen Seite jetzt Ausbau der Kinderbetreuung und Einführung des Elterngelds, auf der anderen Seite jetzt wieder Betreuungsgeld, dass da ein konsequenterer Kurs gefahren wird.
Die Grundstimmung auf dem Gipfel: optimistisch, Panik vor Überalterung sei unangebracht, Dankbarkeit angesagt.
Jeder Einzelne von uns hat in den letzten 100 Jahren 30 Jahre an Lebenszeit dazu gewonnen, im Durchschnitt 30 Jahre.
Und was haben draußen die Bürger von dem Gipfel? Konkret nicht viel, jedenfalls keine Beschlüsse. Höchstens die Hoffnung, dass die Politik die Zeichen der Zeit allmählich erkennt.
Die Finanzminister der Europäischen Union haben sich auf weitere Schritte im Kampf gegen Steuerflucht und Steuerbetrug verständigt. Die Nachrichten mit Susanne Daubner.
Bei ihrem Treffen in Brüssel beschlossen die EU-Finanzminister, mit Nicht-EU-Staaten wie der Schweiz über Maßnahmen gegen grenzüberschreitende Steuerflucht zu verhandeln. Die EU will erreichen, dass Daten über Zinserträge und andere Kapitaleinkünfte automatisch weitergegeben werden. Österreich und Luxemburg hatten ihre Blockade gegen ein neues Abkommen aufgegeben. In einem Grundsatzurteil hat der Bundesgerichtshof die Persönlichkeitsrechte im Internet gestärkt. Automatische Ergänzungen von Suchwörtern müssen gelöscht werden, wenn sich jemand beschwert. Im konkreten Fall hatte ein Unternehmer den Internetkonzern Google verklagt und Recht bekommen.
Angela Merkel, Hitlers Tochter. Die Suche bei Google produziert manchmal bizarre Ergebnisse, manchmal sogar bösartige. Im Fall von Bettina Wulff tauchten Stichworte auf, die sie keinesfalls stehen lassen wollte. Sie verklagte deswegen die Suchmaschine. Aber ihr Verfahren wurde ausgesetzt in Hinblick auf einen Prozess, der schon beim BGH lief. Da hatte ein Unternehmer aus Rheinland-Pfalz geklagt, weil bei seinem Namen die Stichworte Scientology und Betrug erschienen. Er bekam nun heute im Streit mit Google grundsätzlich recht.
Die können nicht mehr sagen, das sind unsere Algorithmen, da können wir nichts dafür, sondern wenn sie mitgeteilt bekommen, dass da etwas ist, was Persönlichkeitsrelevanz hat, also etwa Name plus Rotlicht, dann müssen die was tun, damit das in Zukunft nicht mehr passiert.
Betroffene können sich also wehren. Die Suchmaschine muss allerdings erst handeln, wenn sich jemand beschwert. Gut möglich, dass Google in Zukunft schnell einlenkt, denn jeder einzelne Streit kostet Arbeitszeit und Geld.
Erstmals haben in Deutschland Angestellte des Internetversandhändlers Amazon gestreikt. In Bad Hersfeld und Leipzig forderten die Beschäftigten einen Tarifvertrag, der sich an den Konditionen des Einzel- und Versandhandels orientiert. Das Unternehmen bezahlt die festangestellten Mitarbeiter derzeit nach den schlechteren Bedingungen der Logistikbranche. Deutschland ist für Amazon der größte Markt außerhalb der USA. Von dem wachsenden Internethandel profitiert die Deutsche Post. Mehr dazu von Stefan Wolf.
Die Deutschen kaufen gern im Internet. Schon jetzt macht der Onlinehandel 7% des gesamten Einzelhandels aus. Die Post rechnet im Paketbereich deshalb auch weiter mit starkem Wachstum. Außerdem konnte die Post erstmals seit über 15 Jahren das Briefporto erhöhen von 55 auf 58 Cent. Auch das trug dazu bei, dass der Betriebsgewinn im ersten Jahresviertel um fast 3% steigen konnte. Die Anleger waren angetan. Die Aktien der Deutschen Post gehörten zu den Favoriten mit einem Plus von fast 4% auf 19,56 Euro. Seit den Tiefstständen im Winter 2011 ist das Papier um 114% gestiegen. Allerdings hatte diese Quartalsbilanz auch kleine Schönheitsfehler. Die Post wuchs langsamer als in den Quartalen zuvor. Außerdem transportieren Unternehmen ihre Waren immer häufiger mit dem Schiff, weil ihnen das Fliegen zu teuer geworden ist.
Und hier die Börsendaten. An der New Yorker Wall Street hält der Rekordlauf an. Der Dow Jones stieg auf 15.215 Punkte und die gute Stimmung verlieh auch dem deutschen Aktienindex Schwung. Er schloss heute bei 8.339 Zählern.
Was würden Sie tun, um das Risiko einer Krebserkrankung zu minimieren? Wie weit würden Sie gehen? Welchen radikalen Einschnitt, buchstäblich, würden Sie wagen? Die Schauspielerin Angelina Jolie hat sich ihre Brüste amputieren lassen, weil sie eine tickende Zeitbombe in sich trägt, einen Gendefekt, der ihr Risiko, an Brustkrebs zu erkranken, auf mehr als 80% steigert. Nach der OP, die der Hollywood-Star nun selbst publik machte, liegt das Risiko nur noch bei 5%. Klingt überzeugend, aber wie sinnvoll ist eine vorsorgliche Amputation, bevor Krebs überhaupt entstanden ist? Swantje von Massenbach und Andreas Franz berichten. Über den Umgang mit dem erblich bedingten Risiko Krebs, dazu jetzt der Kommentar von Anna Kyrieleis vom Rundfunk Berlin-Brandenburg.
Da sind sie wieder, die Brüste von Angelina Jolie. Es ist nicht das erste Mal, dass sie für Schlagzeilen sorgen. Man könnte reflexartig sagen, da hat sich so ein hysterischer Hollywood-Star für viel Geld die Brust machen lassen und erkauft sich ein langes Leben. Die Risiken des Menschseins passen nicht in die Wunderwelt von Hollywood. Hier geht es aber nicht um eine Schönheitsoperation aus der Glitzer-Luxus-Botox-Welt. Es geht auch nicht darum, mal eben sämtliche Körperteile zu demontieren, um auf der sicheren Seite des Lebens zu bleiben. Im Gegenteil. Es ist ein großer medizinischer Eingriff. Monatelange Behandlungen, stundenlange Operationen. Und es ist eine kleine Gruppe von Hochrisikopatientinnen, die mit so einem Eingriff eine tickende Zeitbombe nicht ausschalten, aber entschärfen kann. Eine Minderheit, die genetisch besonders gefährdet ist. Natürlich dürfen diese Vorsorgeoperationen und die dazugehörigen Genproben nicht zur Modeerscheinung werden. Dass Angelina Jolie damit an die Öffentlichkeit gegangen ist, ist aber eine kraftvolle Botschaft. Betroffenen Frauen kann sie damit Mut machen, vor allem aber klärt sie auf und rückt ein Tabuthema ins Rampenlicht. Und insofern ist Angelina Jolie in dieser Rolle die ideale Besetzung. Am Ende bleibt es eine höchst persönliche Entscheidung. Hundertprozentige Sicherheit gibt es nicht.
Anna Kyrieleis kommentierte. Bei dem Einsturz eines Fabrikgebäudes in Bangladesch vor 3 Wochen kamen mehr als 1000 Menschen ums Leben. Nun wollen internationale Bekleidungskonzerne in Zukunft für bessere Sicherheitsstandards in den Textilfabriken sorgen. Dazu noch einmal Susanne Daubner.
Mehrere Modeunternehmen haben ein Abkommen zur Brandschutz- und Gebäudesicherheit unterzeichnet. Firmen wie H&M, Zara, Kick und C&A verpflichten sich darin, Instandsetzungs- und Arbeitsschutzmaßnahmen finanziell zu unterstützen. Die neuen Standards sollen nach Gewerkschaftsangaben für mehr als 1000 Textilfabriken in Bangladesch gelten. In Österreich hat ein großer Felssturz eine wichtige Alpenstraße blockiert. Nach Schätzung der Behörden lösten sich rund 35.000 Kubikmeter Geröll und rutschten auf die Felbertauernstraße. Es wird vermutet, dass ein Auto verschüttet wurde. Die Suche musste verschoben werden, weil weitere Steinschläge drohen. Es wird damit gerechnet, dass die Straße mindestens eine Woche gesperrt bleibt. Der THW Kiel ist zum 18. Mal deutscher Handballmeister. Die Tabellenersten gewannen am Abend zu Hause gegen die Rhein-Neckar-Löwen.
Durch das 31:25 machen die Kieler 4 Wochen nach dem Pokalgewinn das Double perfekt. Auch wenn die Meisterschale heute noch aus Pappe ist. In der ausverkauften Ostseehalle ist der THW in Weiß von Beginn an hellwach. Geht schnell mit 3:0 in Führung. Vor allem einer ist zunächst kaum zu stoppen. Rechts außen Christian Sprenger trifft zu Beginn, wie er will. Bei den Rhein-Neckar-Löwen hingegen klappt gar nichts. Oder der Kieler Keeper steht dem Erfolg im Weg. Thierry Omeyer auch als Vorbereiter eine Bank beim THW. 15:7, die Partie ist eigentlich zur Halbzeit schon entschieden. Denn auch im zweiten Durchgang treffen die Kieler aus allen Lagen und zaubern sich locker zur 18. Deutschen Meisterschaft. Anfang Juni kann der THW jetzt noch das erneute Triple perfekt machen. Mit einem Sieg beim Final Four Turnier der Champions League in Köln.
Bei der Eishockey-Weltmeisterschaft hat sich das deutsche Team mit einem Sieg gegen Frankreich verabschiedet. Die Deutschen gewannen in Helsinki mit 3:2 nach Verlängerung und verpassten dennoch den Einzug ins Viertelfinale, weil zuvor die Slowakei die USA mit 4:1 besiegte.
Das muss den stolzen Engländern doch wie ein Stachel im sportbegeisterten Fleisch sitzen. Da findet im Mutterland des Fußballs das Champions League-Finale statt, auf dem heiligen Rasen des Londoner Wembley-Stadions. Und ausgerechnet 2 deutsche Mannschaften machen den Titel da unter sich aus. Doch statt neidvoller Ressentiments, Anerkennung und Respekt. Offenbar vorbei die Zeiten auf der Insel, in denen zu Deutschland nicht viel mehr einfiel als Nazis und Crowds. Und da die Deutschen derzeit auch noch die Wirtschaftskrise besser meistern als andere, fragen sich viele Engländer, warum können wir nicht auch ein bisschen mehr so sein wie the Germans? Frank Jahn über ein neues Vorbild für den alten Kontrahenten.
In Wembley findet das deutsch-deutsche Finale der Champions League statt. Im Schatten des Stadions hat der englische Nachwuchs damit kein Problem.
It's all right.
Das ist okay. Die Engländer haben alles versucht und verloren. Die Deutschen verdienen es, so wie sie spielen. Sie haben ihre Chance genutzt. Friedliche Worte, sonst sehen sich die Briten beim Fußball eher im Kriegszustand mit Deutschland. Diese englische Bierwerbung ist ein Klassiker. Englische Kanonenkugeln gegen einen Deutschen im Stahlhelm. Was kann der? Fangen wie ein Top-Torwart. Alles schwarz-weiß. Mit mehr Farbe und Respekt fragt der New Statesman jetzt, warum können wir nicht mehr wie Deutschland sein? Die Deutschen haben einen Plan für Erfolg, meint der Autor des Magazins, Jonathan Wilson. Deshalb machen sie den Engländern im Fußball was vor. In Deutschland hat der DFB klugerweise über 100 Fußballakademien gegründet. Sie arbeiten ständig an der Technik der jungen Spieler. Alle Profiklubs werden darin bestärkt. Diese Art Planwirtschaft ist das komplette Gegenteil zu England, in jeder Hinsicht, auch beim Fußball. Auch in Politik und Wirtschaft finden die Briten, laufe man den Deutschen hinterher. Ihr Premier will die Konjunktur ankurbeln, mit einer Reindustrialisierung nach dem Erfolgsmuster Made in Germany. Wir brauchen eher einen germanischen Ansatz. Wir können das. Bei Mercedes nördlich von London bestaunt Cameron die Lehrlingsausbildung nach deutschem Vorbild. Britischen Firmen fehlen Berufsstarter mit Praxisausbildung. Deutschland profitiert von qualifiziertem Nachwuchs im Fußball und in den Fabriken. Vom deutschen Mittelstand ist auch das Trendmagazin Monocle beeindruckt. Das Londoner Blatt widmet der deutschen Perfektion ein ganzes Heft. Die Welt braucht Deutschland. Es hat ein gutes Wirtschaftsmodell und ist Vorbild. Wir sagen den Deutschen, es ist Zeit, dass ihr stolz auf euch seid. Monocle zeigt ein deutsches Gummibärchen auf dem Titel, die Deutschen als freundliches Vorbild. Der Held der Kids in Wembley ist übrigens ein Bayer. Bastian Schweinsteiger finde ich gut. Er ist einer der kreativsten in der Bundesliga. Die unmöglichsten Pässe verwandelt er mit Weitsicht und Präzision. Doch Achtung Deutschland, bei allen netten Worten wollen die Engländer Wembley ganz sicher zurückerobern.
Und noch etwas können die Deutschen dem Vorurteil zumindest nach angeblich besser: das Wetter. Oder ist es in den kommenden Tagen doch eher so britisch trüb eingefärbt, Sven Plöger?
Ja, lieber Ingo, ich würde mal sagen, je näher an die britischen Inseln man ranrückt, also je weiter man im Westen Deutschlands ist, desto schwieriger wird das auch mit der Wetterqualität und umgekehrt. Und wir gucken mal auf die Isobahnkarte. Da sieht man das Tief übrigens präzise über den britischen Inseln. Und diese Kaltfront hier, die liegt genau über dem Westen Deutschlands. Deswegen wird dort das Wetter ziemlich ungemütlich. Auf der Ostseite wird warme Luft weit nach Norden geschoben. Und viele von Ihnen, liebe Zuschauer, kennen ja auch den berühmten Jetstream, dieses Starkwindband, was praktisch den gesamten Erdball herum verläuft hier auf der Nordhalbkugel. Und manchmal mäandriert er ziemlich stark, geht nach Nord und Süd. Und hier wird es in den nächsten Tagen so sein, dass kalte Luft weit nach Süden transportiert wird. Zum Beispiel am Freitag in Lissabon Höchsttemperaturen um 16 Grad und im Norden Finnlands gleichzeitig 19 Grad, 3 Grad wärmer. Das liegt am Verlauf des Jetstreams und an unserer speziellen Wetterlage. Und deswegen wird es schon morgen im Westen immer wieder Schauer und Gewitter geben, im Osten gleichzeitig sommerlich werden. Also diese Unterschiede merkt man dann auch bei uns in Deutschland. Gucken wir in die kommende Nacht hinein. Hier im Westen schrappen immer schon mal ein paar Tropfen vorbei. Aus Süden, aus der Schweiz, kommt jetzt noch mal etwa in den Raum Waldshut-Tiengen gezogen ein Gewitter an. Das wird dann in sich zusammenfallen. Ein paar Schauer über Bayern tun das auch. Sonst ist es oft klar in der Osthälfte. Frühtemperaturen, wenn es klar ist, mal einstellig, sonst auf 10 bis 12 Grad. Der morgige Vormittag, Westhälfte durchwachsen mit ein bisschen Sonne und einzelnen Schauern. Pures Frühlings-Sommerwetter in der Osthälfte, wo es bis zum Abend so weitergeht. Die Schauer im Westen kommen in die Mitte voran, in die wärmere Luft. Dann fängt es an zu brodeln, zum Teil kräftige Gewitter wird es dort geben. Die Temperaturen erreichen dann Höchstwerte im Osten von bis zu 26, im Aachener Raum aber nur 15 Grad. Da sieht man schon diese großen Unterschiede. Der Wind kommt aus Süd bis Südost mit Stärke 3 bis 5, ist dann also teilweise durchaus spürbar. Und auch eben am Donnerstag und Freitag im Westen durchwachsen richtig kalt, im Osten hingegen Sommerwerte, freitags dann auch hier erste Gewitter. Cottbus zeigt nochmal die große Sommerwärme. Ab Samstag wird es auch im Osten wieder kühler. Also der Osten macht uns den Frühsommer schon mal vor, aber der Westen ist irgendwann auch dran, Ingo.
Sven Plöger, vielen Dank für diese Aussichten. Und das waren die Tagesthemen. Jetzt folgt Menschen bei Maischberger mit dem Thema geliebte, gehasste Sucht. Warum werden wir süchtig? Und das Nachtmagazin mit Gabi Bauer dann um 0 Uhr. Morgen ist Tom Buro wieder für Sie an dieser Stelle. Schönen Abend noch. Tschüss.